Das ist Irgendwas um Psychotherapie, der Podcast, in dem wir uns mit unserem Denken, Fühlen, Handeln und unserer Psyche beschäftigen.
Christian bringt Themen und Fragen aus dem Leben mit.
Und Susanne beantwortet diese mit Fachwissen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Irgendwas um Psychotherapie. Hallo Susi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir haben gerade kürzlich das Thema Prokrastination gehabt und eines der Themen, die wir da so ein bisschen angeschnitten haben, auch war das Thema Prüfungsangst. Und dann haben wir uns gedacht, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir da auch mal ein bisschen genauer hinschauen, weil das betrifft sicher auch einige Menschen.
Das betrifft immer wieder Menschen und unterscheidet sich schon auch darin, dass die eigentlich nicht aufschieben, sich vorzubereiten, so wie es von der Prokrastination eigentlich der Schwerpunkt ist, sondern dass die zum Teil sehr gut vorbereitet sind und das wissen, aber trotzdem diese Angst ganz regelmäßig und verlässlich kommt vor der Prüfung.
Und was sind da die Ursachen für das? Also woher kommt das?
Also die Ursachen sind einerseits die eigene Erwartungshaltung, also die hohe Erwartungshaltung, aber auch die Erwartungshaltung von außen. Also jetzt sind wir wieder ein bisschen bei so Teufelskreisgeschichten, oder? Gute Schüler erwarten Eltern gute Leistungen, auch bei anderen erwarten andere Leistungen, sei es vom Elternhaus, vom Ausbildner, von Lehrbetrieben, von Mitstudenten. Das zieht sich durch bis ins Erwachsenenalter. Also auch im Erwachsenenalter, wenn ich nebenbei was mache. Das kennst du vielleicht so, wenn man so manche Menschen das selber sagt. Also mir passiert das auch, das schaffst doch du leicht.
Ja, ja, du immer, du nicht so. Ja.
Genau, und das macht aber einen irrsinnigen Stress und Druck für denjenigen.
Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit, weil ich habe nie Prüfungsangst gehabt, also nicht, zumindest nicht so extrem, weil ich war, wie in der letzten Folge schon angesprochen, ein schlechter Schüler.
Ja.
Und deswegen war auch die Erwartungshaltung einfach immer sehr, sehr nieder an mich. Ja. Also das war bei meiner Schwester genau das Gegenteil. Die war immer Einserschülerin, immer alles sehr gut abgeschlossen. Und ich bin dann immer gelobt worden, wenn ich mal einen Dreier geschrieben habe. So, wow, Christian, na super, ein Dreier in Deutsch. Na, gratuliere.
Ja, ja, aber das, also, da tappen Eltern rein.
Und bei meiner Schwester war halt immer so, die hat wirklich Angst gehabt vor Prüfungen. Und da war dann echt genau die Erzählstruktur war immer, hör du auf, du hast eh immer Einser und du machst eh alles so gut. Und selbst wenn du mal einen Zweier hättest, wäre nicht so schlimm. Die Option, dass sie einen Dreier schreibt, hat es bei ihr gar nicht. Also nicht einmal fiktiv geben.
Genau, und da fangen wir an bei Erwartungen, oder? Und dann natürlich auch die eigenen Erwartungen, das kennt man auch. Was auch ein Thema ist, sind Erfahrungen. Wie ist es mir in den letzten Prüfungen gegangen? Also da geht es gar nicht so um die Note, sondern um meinen Zustand. Wenn ich schon bei der letzten Prüfung so nervös war und das keimt dann wieder auf, dann bin ich schnell wieder da drinnen. Und also, was habe ich für Erlebnisse? Was verknüpfe ich damit? Hat es schamhaft besetzte Erlebnisse gegeben? Waren Blamagen dabei? Eben sowas, ich schreibe immer Einser und dann übergibt es mir der Professor vor allen und sagt, was war denn jetzt los? Oder auch sowas, wo vielleicht gar nicht so groß ist und man empfindet es so groß. Also Schüler am Anfang in der Volksschule, die allerjüngsten, die schämen sich irrsinnig, wenn sie was nicht können. Die müssen dann auch oft weinen. Aber dann passiert es halt leider auch, dass die Lehrerin sagt, wegen sowas muss man jetzt aber nicht weinen. Und trotzdem steht man dann im Mittelpunkt, obwohl gar nichts passiert ist. Und so entstehen aber Erinnerungen. Und die werden auch körperlich, die Erinnerungen. Dann bin ich sofort wieder in der Rolle drinnen, was damals war und wie es mir da gegangen ist. Und Scham ist ja ganz eine starke körperliche Empfindung.
Ist das ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, ist das ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, aber eigentlich ist es recht eindeutig, das kommt eigentlich fast automatisch von außen, oder?
Da kommt ganz viel von außen. Ich meine, es ist schon so eigene Erwartung, was man hat, aber alles, was mit diesen Erfahrungen zu tun hat, da kommt ganz viel von außen, ja.
Und wie man das dann aufnimmt und damit umgeht quasi.
Ja, genau. Und, wie wieder das Außen damit umgeht. Oder so wie du gerade das erzählt hast, da passiert das leider bei Eltern. Also kann man ja nicht ausnehmen. Ich spüre das selber auch, dass ich einfach bei gewissen Noten oder bei gewissen Schulfächern mir denke, naja, das kann ja nicht so schwierig sein. Ich möchte jetzt keine Schulfächer dekretieren, aber ich denke mir, wie kann man denn in Religion einen Vierer haben? Also ziemlich unfair, aber da kommt viel von außen. Ja. Und wie damit umgegangen wird.
Und du hast ja eben gesagt, Scham ist ein sehr körperliches Gefühl. Wie äußert sich die Prüfungsangst dann?
Also eben einerseits körperlich, dass man es wirklich spürt mit Übelkeit, Magen-Darm-Probleme, so durch Nervosität, in der Früh Durchfall, Erbrechen, also richtig Symptome, wie wenn man krank ist. Mhm. Kopfschmerzen, Magenschmerzen, aber auch sehr viele psychische Symptome. Eben Nervosität, Zittern, Schlafstörung, Herzklopfen, feucht geschwitzte Hände.
Also es ist schon recht intensive.
Das ist ganz was Wahrnehmung. Intensives, ja.
Woher kommt das? Also was passiert da bei mir im Körper?
Ja, also an und für sich geht es um Stress, oder? Da wird ganz viel Cortisol ausgeschüttet. Da reagiert der Körper mit Herzklopfen, Schwitzen. Das ist so dieses Fight-and-Flight-Prinzip, wo man einfach auf Vollgehen und Adrenalinausstoß. Und diese Übelkeit, Magen-Darm, das geht damit einher. Also das natürlich, wenn ich sehr nervös bin, viel Adrenalin durch meinen Körper schießt, dann geht das mit damit einher, dass ich das körperlich spüre.
Und wenn das körperlich ist, gibt es dann auch quasi eine körperliche Lösung? Also
ich meine,
wenn
ich
jetzt sehr angespannt bin, dann wäre ja eine Lösung dazu, mir mal prinzipiell zu entspannen. So.
Mhm. Eben, genau. Ich brauche den Cut, weil das Problem ist, in dem Moment, wo so viel Cortisol und Adrenalin durch meinen Körper schießt, ist meinem Gehirn der Zugriff zum Wissen nicht mehr möglich. Mhm. Und das ist dann das, wo ich wirklich davor das Gefühl habe, ich kann gar nichts mehr, ich weiß gar nichts mehr. Und wenn ich mich dann nicht wirklich selber runter da bringe und diesen Cut hinbringe, zum tief durchatmen und jetzt hinschauen und loslegen, dann ist das Wissen weg. Ist so dieses klassische Blackout.
Weil dein Körper halt gerade sagt, das ganze Wissen ist jetzt gerade irrelevant, jetzt geht es einmal um dein Leben. So
genau, quasi, oder? Ja. Genau. Wir haben jetzt was Wichtigeres zu tun. Und da hat man wirklich keinen Zugriff in dem Moment. Also das beschreiben Menschen genau so und das ist auch wirklich genau so im Körper, dass das nicht funktionieren kann. Deshalb ist es, so wie du auch gerade angesprochen hast, wichtig, dass ich meine Strategien finde. Wenn ich weiß, ich habe Prüfungsangst, dann brauche ich einfach meine Atemübungen, meine Entspannungstechniken, wo ich weiß, okay, ich muss dahin und ich muss zu der Entspannung kommen, damit ich wieder zu dem Wissen zugreifen kann, das ich habe.
Was sind da so Strategien und Tipps?
Ja, also eben andererseits sich so eine Atemübung zu suchen, das ist eigentlich nicht so tragisch, was für eine. Mhm. Also es gibt so diese, weiß ich nicht, 4, 7, 9 zum Beispiel, bis 4 einatmen, Luft anhalten bis 7 und bis 9 ausatmen. Mhm. Es ist nur ein Beispiel, da gibt es ganz verschiedenste. Da geht es darum, dass mein Gehirn momentan abgelenkt ist und was anderes tut. Ich kann auch einfach schauen, dass ich immer bis 3 zähle beim Einatmen, bis 5 zähle beim Ausatmen, also ausatmen immer länger, dass ich in einen Rhythmus komme und mich ablenke und mit was anderem beschäftigt bin. Entspannungsübungen in dem Sinn kann ich in der Prüfungssituation nicht so gut machen. Das geht besser, wenn ich das im Vorfeld übe. Mhm. So zum Beispiel diese Jacobsen-Entspannungsübungen, damit einfach mein Körper das kennt. Wie komme ich schnell in die Entspannung? Und wenn ich das schon kenne und geübt habe, dann weiß ich kurz, okay, anspannen, auslassen und dann fährt das alles ein bisschen aber.
Das heißt, die Situation schon im Vorfeld durchspielen, die Prüfungssituation?
Genau, oder? Also das ist überhaupt einer von den ganz wichtigsten Tipps. Unbedingt, wenn ich weiß, ich habe Prüfungsangst, üben, 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 die ganze Zeit diese Prüfungssituation simulieren. Mhm. Selber mit diesen Zetteln, wenn es bei mündlicher Prüfung vor allem ist, im Raum auf und ab gehen, das laut sagen, meine Körperhaltung einnehmen, selbstsicher auftreten, mir jemanden suchen, mit dem ich das üben kann und das wirklich die ganze Zeit immer wieder, damit ich diese Sicherheit habe und damit mein Körper und mein Kopf das schon kennen. Dass es das nicht zum ersten Mal gibt.
Dass ich das nicht zum ersten Mal auch ausspreche. Oder?
Genau, also, dass ich das kenne, dass ich das Gefühl körperlich verinnerliche.
Okay, also das war jetzt quasi einer der wichtigsten Tipps. Gibt sicher noch so ein paar kleine Sprinkles
genau.
On top.
Genau, also an und für sich, das allererste, was ich machen kann, ist einmal Absicherung durch gute Vorbereitung. Weil das ist ja bei der Prüfungsangst das eigentlich Markante, die Leute sind gut vorbereitet. Also Prüfungsangst bedeutet ja nicht, ich habe nichts getan, sondern ich kann alles, aber ich rufe es jetzt nicht ab. Das heißt, ich muss mich absichern durch gute Vorbereitung und mir das auch vor Augen halten.
Dass ich das kann.
Dass ich das kann. Ja. Dass ich einen guten Lernplan habe, dass ich alle Gebiete angeschaut habe, dass ich nicht ausgeufert bin, dass ich einen guten Überblick habe und das am besten schriftlich. Dass ich das vor mir habe, dass ich, was ich nicht so ein Übersichtsblatt mir mache und sage, es kann nichts passieren. den Bereich letzte Woche angeschaut, ich habe das gestern angeschaut, mir das auch vor Augen halt. Muss mich da immer selber wieder in die Reflexion holen, das habe ich alles einmal durchgemacht, das habe ich vertieft, immer so ein bisschen beruhigend mit mir selber umgehen. Ich muss davor schon wissen, wie lerne ich? Was bin ich für ein Lerntyp? Bin ich eher der visuelle Lerntyp? Dann muss ich mir Plakate schreiben. Bin ich der auditive Lerntyp? Hoche ich mir irgendwelche Sachen an? Spreche ich mir selber was hin? Also vor? Brauche ich Videos, Mindmaps? Einfach mich selber gut kennen und wissen. Und in der Form präsentiere ich auch. Also wenn ich der Typ bin, der mit Videos lernt, mit Erklärvideos, dann werde ich auch der sein, der bei der Prüfung erklärend präsentiert. Mhm. Wenn ich der bin, der mit Mindmaps lernt, dann werde ich auch diejenige sein, was mit Grafiken das veranschaulicht, wie bringe ich mein Wissen jetzt zu Papier oder erkläre es wem anderen. Und ich muss einfach wissen, wie bleibt es mir im Kopf und wie schaffe ich mir den Überblick.
Du hast zwar vorher das als den wichtigsten Tipp benannt, aber die Sache muss ich jetzt persönlich sagen, hätte ich das einmal gewusst in der Schule.
Ja, nein, das würde mich betreffen.
Ja, das würde mich hart betreffen. Also mir war lang nicht klar, was mein Lerntyp ist. Und vor allem habe ich nicht gewusst, oder es klingt jetzt so banal, aber dass ich dann in der Art auch die Prüfung beantworte, auf das habe ich überhaupt nicht gedacht.
Ja, doch, genau. Ja, weil einem das nicht klar ist.
Das ist für mich gerade mindblowing.
Ja. Weil man selber, wie es in mein Gehirn geht, gibt es ja weiter. Ich bin der totale Typ, ich lerne am liebsten in einer Partnerschaft, also mit einem Lernpartner, weil ich das am liebsten mag, dass ich erkläre und mir erklärt wird. Und ich weiß auch, dass ich Prüfungen sehr ausufernd beantworte gern, weil ich so ein erklärender Mensch bin. Ich habe so gern, dass das die Menschen verstehen.
Na, ist das witzig.
Ja, und es gibt auch die was einfach so ganz strukturiert lernen und die dann aber auch so beantworten, oder? Zu den Aufzählungen.
Ja, genau, ja, voll. Ja. Ja, das war mir überhaupt nicht so bewusst. Also mir war schon klar, dass die Lerntypen und so, wobei ich bis heute nicht so wirklich weiß, was ich für Lerntyp bin, aber dass ich auch in dem dann antworte.
Es gibt auch Menschen, was das wechseln müssen, was einfach merken, okay, keine Ahnung, in der Medizin, da hilft mir vielleicht ganz viel mit Mindmaps. Aber wenn es dann um Abhandlungen geht, da brauche ich ganz einen strukturierten, keine Ahnung, Raster. Oder ich brauche jemanden, der mit mir durchbespricht, wie du in der Situation. So, man kann das ja auch wechseln.
Ich glaube, mein Lerntyp ist so ein Typ Nudelsieb. Voll viel oben einlernen und ein bisschen was bleibt dann nicht so hängen. Das ist so mein, ich beschall mich den ganzen Tag mit wirklich Podcasts und Videos und Büchern und allem Möglichen. Ja. Und einzelne Fetzen davon bleiben dann hängen. Und durch die Menge an Input, was ich mir gebe, bleibt dann in Summe halt hoffentlich ausreichend viel hängen, dass ich...
Ja, aber das heißt, das ist alles auditiv eigentlich, oder?
Schon sehr, ja. Deswegen Podcast.
Ja, genau. Du bist da hängen.
Bestes Medium, ja, super. Ja.
Was dann auch einerseits hilfreich ist, ist zwar die Lerngruppe oder ein Lernbuddy, aber ich muss, wenn ich Prüfungsangst habe, auch schauen, ab welchem Zeitpunkt muss ich bei mir bleiben. Weil da komme ich ins Vergleichen und das stresst. Weil ich immer in der Lerngruppe jemanden haben werde, der es besser kann. Weil ich immer mein Gegenüber haben werde, wenn ich mit einer zweiten Person lerne, wo ich merke, auf dem Gebiet ist die viel besser. Und da muss ich für mich eine klare Grenze ziehen. Meistens sind es so sehr hilfreich, die letzten 3 Tage, wenn es eine große Prüfung ist, vielleicht die letzte Woche, allein bleiben und allein lernen, um sich den Überblick für sich selber zu holen. Weil dieser Vergleich, der wirklich tut überhaupt nicht gut.
Ja, das ist ja, glaube ich, da schließt sich der Kreis zum Anfang der Folge. Der Vergleich auch mit sich selber in vergangenen Erfahrnissen oder von jemandem von außen, also leider oft auch von den Eltern, auch ganz unabsichtlich und unbewusst, mit damals ist es auch gegangen, du nicht so. Genau das Thema Vergleich ist, glaube ich, da... Oder?
Ja.
Da, wo sich der Kreis so ein bisschen schließt, wo man sagt, okay, einfach den Vergleich nicht.
Ja, der kann mich manchmal pushen, der Vergleich, aber wenn ich zu Prüfungsangst neige, dann wird er mich nicht pushen.
Ja.
Was auch gut ist, ist immer so Bestandsaufnahme, schlechte Erfahrungen auswerten, oder? Aber auch hernehmen als, okay, wo war ich mal nicht gut vorbereitet oder mit wem habe ich damals gelernt? War das vielleicht nicht erfolgreich? Und dass ich das mitnehme.
Einfach auf die harten Fakten runterbrechen.
Genau, ja, genau. Was schon auch wichtig ist, ist so dieses Selbstvertrauen. Das ist immer Thema bei Angst, bei Prüfungsangst. So dran glauben, an den positiven Abschluss. Es gibt Studien dazu, dass es also es gibt Studien dazu, ich habe es jetzt leider nicht parat, aber so die Quintessenz war die, man hat auf der Straße einen Test ausgeteilt und hat so Leute angesprochen und gesagt, bitte könntest du mir die 7 Fragen schnell ausfüllen, total einfach, aber ich bräuchte es, oder? Und die Leute haben das schnell ausgefüllt und fertig. Mhm. War dasselbe Wissenstest, wie man jetzt auf der Straße zu Leuten gegangen und gesagt, Entschuldigung, könnten Sie uns vielleicht 15 Minuten Ihrer Zeit geben? Wir haben da einen Test, das sind Fragen im Allgemeinwissen, die kann man an und für sich gut beantworten. Mhm. Man hat so ein bisschen Unsicherheit mitschwingen lassen und die Tests sind genauso ausgefallen, wie man das denen quasi unterbreitet hat, oder? Ja. Und was dann auch noch sehr hilfreich ist, ist ähnlich wie das, ein bisschen zu schauen, okay, wer hat die Prüfung schon alle gemacht? Und ich meine natürlich, ob ich jetzt da meine Abschlussprüfung vom Medizinstudium mache und weiß, gut, das ist anspruchsvoll, da muss man sich gut vorbereiten, oder ob ich die Führerscheinprüfung mache, das sind Unterschiede. Weil wenn ich mich umschaue, wer hat denn alle einen Führerschein, dann muss ich davon ausgehen, das ist machbar.
Ja.
Oder?
Ja, das ist jetzt aber sehr positiv formuliert.
Ich muss mich selber ein bisschen, da nutzt man den Vergleich, oder? Dass ich sage, okay, alle haben sie den Führerschein oder alle haben sie, keine Ahnung, diese Prüfung schon hinter sich. Oder die ist echt anspruchsvoll, dann nehme ich mir die Zeit dafür, da werde ich mehr Zeit brauchen. Also das ist auch noch was, was gut ist. Und was man schon auch, was zum Realitätscheck dazu gehört, schon auch sagen, okay, was passiert schlimmstenfalls? Führerschein, ich habe keine Ahnung, wie oft man den machen darf. Ich kenne niemanden, der den Führerschein nicht gekriegt hat. Ja. So. Aber es gibt natürlich Situationen, irgendeine Studienabschlussprüfung, die darf ich, glaube ich, 3-mal da machen, dann habe ich nur die Chance in einem anderen Bundesland und das war's. Oder? Und dann brauche ich vielleicht einen Plan B. Und das sind so diese Sachen, wo ich, wenn ich Angst habe, mir schon kurz abbrechen darf, da geht es jetzt um ganz viel, dann hole ich mir vielleicht mehr Unterstützung, gerade wenn es eine sehr anspruchsvolle Prüfung oder ist, muss ich mir halt einmal irgendwie jemanden suchen, der mit mir lernt, der mich coacht. Oder ich denke mir, gut, kann ich machen und sonst in 14 Tagen ist der nächste Termin.
Ja, genau.
Aber es ist auch hilfreich, beides zu wissen. Genau, und der letzte Punkt, um nochmal zurückzukehren, der erste Punkt, ist schon dieses, die Prüfungssituation proben und üben. Was tatsächlich auch hilft, ist sich zu überlegen, was ziehe ich an. Also bei schriftlichen Prüfungen geht es jetzt mehr darum, wie fühle ich mich wohl, wenn ich da 5 Stunden drinnen sitze und schreibe. Bei mündlichen Prüfungen geht es viel darum, wie trete ich auf. Wie will ich wirken und wie trete ich auf? Und das kann ich gut vorm Spiegel proben und auch andere fragen. Und was es da schon auch gibt, es gibt schon, muss man googeln, was jetzt nicht auswendig, aber es gibt schon gewisse Körperhaltungen, die dem Gegenüber vermitteln, ich bin sicher. Also ich stehe mit gut breitbeinig da, ich habe meine Arme frei vom Körper weg, ich habe sie nicht verschränkt, also ich kenne mich jetzt nicht ganz detailliert aus mit Körpersprache, um das jetzt alles da aufzuzählen, aber diese Signale kennt man ja, oder? Stehe ich ganz klar da und verschränke meine Arme und schaue eigentlich nirgends hin oder halte die Augenkontakt, stehe starr, wollte ich sagen, stolz da und weiß, okay, ich präsentiere jetzt was, ich zeige jetzt, was ich kann. Das macht sehr viel aus.
Ja, also das war eine ganze Litanei an Tipps. Ich hoffe, es war für jeden was dabei.
Ja, es war viel, aber...
Aber es war interessant. Also ich habe mich auch immer wieder entdeckt und ich habe sie geäußert. Ich hoffe, es war für euch auch alle was dabei. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, ihr findet jetzt alle Informationen in den Shownotes. Schreibt uns eure Fragen zu dem Thema Prüfungsangst oder andere Fragen, die ihr vielleicht habt. Wir schauen, dass wir sie dann vielleicht in einer Folge beantworten können. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge von Irgendwas um Psychotherapie.
Genau. Dankeschön.